ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Jessica Wiener. Der Berliner Senat zu Gast bei den Berliner Verkehrsbetrieben. Der regierende Bürgermeister Kai Wegner und sein Kabinett besuchten die U-Bahn-Leitstelle der BVG in Lichtenberg. Kein Zufall, zwei Botschaften für die Kunden von Bussen und Bahnen hatten sie mitgebracht, berichtet RBB-Landespolitik-Reporter Jan Menzel.
Der gelbe Elektrobus der BVG dreht noch eine Extraschleife über das Lichtenberger Betriebsgelände. Dann öffnen sich die Türen und die Senatsmitglieder purzeln heraus wie Schüler bei einer Klassenfahrt. Schnell noch das obligatorische Gruppenfoto vor einer nicht mehr ganz so frisch lackierten U-Bahn und einem nagelneuen Elektro-VW-Bus, der zukünftig einmal autonom, also ohne Fahrer, unterwegs sein soll. Dann heißt es aber freie Fahrt für die BVG-Aufsichtsratschefin und Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey, SPD. Sie verkündet,
dass das 29-Euro-Ticket wieder kommen wird und dass wir damit eben auch Vorreiter sind für bezahlbare Mobilität in Europa, in Deutschland.
Menschen, denen das bundesweite 49-Euro-Ticket zu teuer sei, die kein Firmenticket haben, insbesondere ältere Menschen, nennt Giffey als Zielgruppe. Das 29-Euro-Ticket ist auf den Tarifbereich AB beschränkt. Es soll ab 1. Juli gelten. In einer Woche beginnt der Vorverkauf. Die BVG will dann auch in das Marketing einsteigen. Eine schöne Ergänzung, nennt Manja Schreiner, die christdemokratische Mobilitätssenatorin, das 29-Euro-Ticket. Ihr großes Thema an diesem Tag bei der BVG ist jedoch die U-Bahn, genauer gesagt die Verlängerung der U-Bahn-Linie 8 ins Märkische Viertel. Schreiner hat den Verkehrsbetrieben den Auftrag erteilt, mit den Planungen loszulegen.
Auf jeden Fall ist klar, wir wollen eine U-Bahn bauen und es wird eine der drei Varianten auch werden.
Drei mögliche Varianten für die ins Märkische Viertel verlängerte U8 hatte schon der Vorvorgängersenat in einer Machbarkeitsstudie benannt. Im Prinzip geht es um eine kurze Strecke vom bisherigen Endhaltepunkt Witte genau zum Märkischen Zentrum, eine mittlere und eine längere Strecke, die tiefer ins Viertel hineinführen. Die Kosten wurden seinerzeit je nach Variante mit einer Spanne zwischen 112 und 386 Millionen Euro angegeben. Heute dürften die Summen um einiges darüber liegen. Die Verkehrsbetriebe sollen nun genau prüfen, welche Strecke am wirtschaftlichsten ist, BVG-Chef Henrik Falk.
Da ist natürlich der Nutzenfaktor ein ganz entscheidender. Das heißt, wo schließen wir am meisten Leute an, wo sind wir verkehrlich am besten und gleichzeitig spielen die Kosten auch eine Rolle. So, das ist genau das, was wir uns jetzt ansehen. Deswegen kann ich nur um Verständnis bitten, dass ich wirklich, wirklich, wirklich noch keine Lieblingsvariante habe, sondern das gucken wir uns jetzt ganz offen und professionell an.
Nur in einem Punkt ist der BVG-Chef schon sehr entschieden beim Tempo. Ginge es nach Henrik Falk, könnte der erste Spatenstich für den U-Bahn-Bau an der U8 im Sommer 2026 erfolgen.
Informationen von Jan Menzel. 3 Milliarden Euro verspricht das Start-Chancen-Programm von Bund und Ländern. Die Koalitionen auf Bundes- und Länderebene loben das als das größte Bildungsprogramm der Geschichte der Bundesrepublik. Für Brandenburgs Schulen ist davon gut 0,5 Milliarde Euro vorgesehen. Kritiker aber sagen, dass selbst diese große Summe kaum reiche. Aus Potsdam dazu Nico Hecht.
270 Millionen Euro vom Bund und 270 Millionen vom Land gezielt für Schulen mit benachteiligten Schülern. Und in Brandenburg auch da, wo die Kommunen eigentlich zu klamm seien, um den nötigen Eigenanteil stemmen zu können. Für Bildungsminister Steffen Freiberg, SPD, hörbar ein Erfolg, dass sich das Kabinett in Potsdam darauf einigen konnte.
Diese 30-prozentige Kofinanzierung, die Kommunen übernehmen sollen oder die Schulträger übernehmen sollen, die übernimmt das Land, damit es eben nicht davon abhängt, in welcher Haushaltslage der jeweilige Schulträger sich befindet.
Nach einem Sozialindex wurden 110 Schulen ermittelt, die ab dem nächsten Schuljahr aus diesem Topf gefördert werden sollen. 10 Jahre lang. Gemessen wird dafür, wie viele Grundsicherungsempfänger leben im Schulgebiet, wie viele Schüler haben eine andere Muttersprache und wie viele einen sonderpädagogischen Förderbedarf. Ein großer Wurf, so klingt es bei den Regierungsparteien, auch bei Freiberg. Bund und Länder würden hier in erfolgreiche Bildungskarrieren investieren, in die Fachkräfte von morgen.
In unsere Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit sowie in den Zusammenhalt unserer Gesellschaft und die Stabilität unserer Demokratie.
Aber so viel Pathos sei reichlich fehl am Platz, meint die bildungspolitische Sprecherin der oppositionellen Linken im Landtag, Katrin Dannenberg. Auch wenn die Summen hoch erscheine, reiche das bei weitem nicht aus. Das würden auch die eigenen Zahlen des Bildungsministeriums zeigen, so Dannenberg, für die Prüfung der Schulen nach diesem Sozialindex.
Da hat das Ministerium selbst festgestellt, dass ungefähr 630 Schulen eine Förderung bräuchten, die sozial belastet sind. Und 158 mit einer hohen sozialen Belastung. Also wir lassen jetzt bei diesem Programm schon wieder Schulen hinten runterfallen. Und das ist eine Katastrophe.
Mit dem Geld sollen auch sogenannte multiprofessionelle Teams finanziert werden. Für die Betreuung von Schülern mit zusätzlichen Sozialarbeitern oder Psychologen. Das wäre richtig und wichtig, sagt der Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Brandenburg, Günter Fuchs. Aber gerade auf dem Land auch schwer zu realisieren, ohne eine gezielte Kampagne dafür.
Die Kolleginnen und Kollegen im multiprofessionellen Team, Sozialarbeiter, Therapeuten, der schulpsychologische Dienst sind unverzichtbar. Und in den Regionen, wo wir jetzt schon Schwierigkeiten haben, qualifizierte Lehrkräfte, ist das eine besondere Herausforderung.
Auch der Bildungsminister gibt zu, dass diese Herausforderung nicht geringer wird, wenn alle Bundesländer nun mit mehr Geldern ausgestattet werden. Aber Brandenburg sei auch nicht chancenlos. Die ausgewählten Schulen würden jetzt davon erfahren, müssten dann mit Schulträgern erklären, mitmachen zu wollen, um dann bis zum 1. Juni angemeldet zu sein für das Startchancenprogramm.
RBB24-Reporter Nico Hecht über das Startchancenprogramm für Brandenburgs Schulen. Brandenburg bekommt eine neue Integrationsbeauftragte. Die Mexikanerin Diana González Olivo engagiert sich bereits seit langem für die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund. Die 43-jährige Sozialwissenschaftlerin tritt im Mai die Nachfolge von Doris Lemmermeier an, die in Ruhestand geht, berichtet Thorsten Südow.
Menschen mit Migrationsgeschichte benötigten im Land Brandenburg eine starke Stimme. Und Brandenburg habe viel Luft nach oben bei der Willkommenskultur, sagte Integrationsministerin Nonnemacher von Bündnis 90 Die Grünen in Potsdam. Die künftige Brandenburger Integrationsbeauftragte Diana González Olivo hat Germanistik studiert und im Jahr 2011 ein Masterstudium zum Thema Kultur und Technik an der Brandenburgischen Technischen Uni Cottbus abgeschlossen.
Seit 2008 lebe ich mit meiner Familie in Brandenburg, davon 3 Jahre in Cottbus, wo ich auch mein Masterstudium gemacht habe und wo ich heute noch tiefe Freundschaften habe. Bei geflüchteten Menschen entscheiden oft Herkunft und Aufenthaltsstatus über die Chancen, die ihnen für eine gelungene Integration gewährt werden. Ich bin fest davon überzeugt, dass Integration besser gelingt, wenn wir als Menschen mit Migrationsgeschichte uns aktiv an Entscheidungen und Gestaltungsprozessen beteiligen können.
Diana González Olivo will sich mit ihrem Arbeitsbeginn Anfang Mai vor allem für die weitere Finanzierung der Migrationssozialarbeit im Land Brandenburg sowie für das Integrationsbudget einsetzen. Im vergangenen Jahr hat die Zentrale Ausländerbehörde des Landes Brandenburg, ZABH, etwa 14.000 geflüchtete Menschen als Zugänge im Land gezählt.
Thorsten Südow war das mit Informationen. In Luckau, Kreis Dahme-Spreewald, ist jetzt die erste Gemeindegesundheitspflegerin Brandenburgs unterwegs. Sie berät etwa Pflegebedürftige und deren Angehörige. Soll eine Brücke sein zu Hausärzten und Informationsdrehpunkt. Tani Lai heißt sie und schildert ihre Aufgaben so.
Mein Aufgabenfeld, ganz groß beschrieben, ist eine Anamnese zu machen, den Menschen kennenzulernen und das natürlich auch aus Pflegeperspektive einschätzen zu können und darauf eben Maßnahmen zu entwickeln und mit den Hausärzten insbesondere gemeinsam zu schauen, welche Therapie ist angeordnet und wie setzen wir die aber zu Hause um.
Dieses Projekt ist durch das Förderprogramm Pakt für Pflege vom Land Brandenburg möglich geworden. Die Stadt Luckau hat die Gelder beantragt. Birgit Lehmann, die stellvertretende Bürgermeisterin von Luckau.
Wenn jemand plötzlich seinen Pflegebedarf feststellt, dann ist er mit der Situation meist überfordert und weiß gar nicht, an wen er sich wenden soll. Und der Pflegewegweiser sowie dann auch die Gemeindegesundheitspflegerin sollen halt dafür sorgen, dass die richtigen Ansprechpartner gefunden werden können.
Allerdings ist dieses Projekt für ein Jahr befristet. Jan Spitalski vom DRK-Kreisverband Fläming-Spreewald wünscht sich, dass es eine dauerhafte Lösung gibt.
Das wäre unser Wunsch, dass es eine Regelfinanzierung gibt. Das heißt also eben keine Projektgelder sind, die immer zeitlich befristet sind, sondern dass es wirklich eine dauerhafte Einrichtung, eine dauerhafte Institution wird.
Über das Pflegepilotprojekt in Luckau, RBB24-Reporter Daniel Masto. Osteuropa zu Gast in Frankfurt-Oder und Zubitze. Anfang Juni findet da die christliche Begehungstage statt, erstmals als deutsch-polnische Veranstaltung. Motto: Nichts kann uns trennen. RBB24-Reporterin Eva Kirchner stellt das Programm vor.
Bühnenprogramm von Jazz bis Klassik, Gottesdienste, Podiumsdiskussionen, gemeinsames Essen entlang der Oderpromenade und vor allem ganz viele Möglichkeiten, sich zu begegnen und auszutauschen. So in etwa lässt sich dieser internationale Kirchentag der mittel- und osteuropäischen protestantischen Kirchen zusammenfassen. An die 4000 Teilnehmer aus ganz Europa, so Frank Schürer-Beermann, Superintendent des Kirchenkreises Oderland-Spree.
Also die Hauptnationen sind ja tatsächlich Polen, Tschechien, die Slowakei, Ungarn und Deutschland.
Aber auch aus Rumänien, Slowenien, Österreich und aus der Ukraine werden Gäste erwartet. Insgesamt sind rund 150 Veranstaltungen in den Kirchen der Stadt, aber auch im öffentlichen Raum zwischen Marktplatz oder Promenade und im benachbarten Swobice geplant. Unter dem Leitthema »Nichts kann uns trennen« soll an diesem Wochenende vor allem ein Zeichen für Mitmenschlichkeit, Menschenwürde und Gemeinschaft gesetzt werden.
Eva Kirchner hat aus Frankfurt Oder berichtet. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
Sie fanden es gut? Dann können Sie den Podcast gleich abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Und der Tag in Berlin und Brandenburg gibt's auch im Fernsehen. Montag bis Freitag ab 18 Uhr im RBB.